Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben ja heute schon zwei Zeugnisse hören dürfen. Ich habe auch noch ein Zeugnis. Es liegt ein bisschen länger zurück, nämlich von Martin Luther und einem guten Freund und Arbeitskollege von ihm, der Melanchthon. Und da gibt es eine Geschichte. Beide befanden sich auf der Reise nach Wittenberg. Sie kamen an die Elbe, die Hochwasser führte. Der kleine Kahn, in dem sie übersetzen wollte, schwankte bedenklich auf dem wilden, vom Sturm gepeitschten Wogen. Ein schweres Gewitter stand drohend am Himmel. Luther wollte beherzt in den Kahn springen, aber der zaghafte Melanchthon packte ihn am Arm, riss ihn zurück und rief: Martin, Martin, steig nicht ein! Die Sternläufe sind gegen uns. Darauf rief Martin zurück: Wir sind des Herrn und darum werden wir die Herren auch über die Sterne sein. Er riss sich los und sprang in den Kahn. Oft genug haben wir den Eindruck, dass die Mächte gegen uns sind, dass Nöten und Leiden sich erheben und dass das Leben uns sehr schwer erscheint und auch drohende Gewitterwolken sich aufziehen. Und dann ist auch so unser Lebensschiff oft in Gefahr und wir sehen die Mächte, die gegen uns stehen. So wie wir es heute Morgen auch schon ein bisschen gehört haben. Aber da stellt sich oft uns dann die Frage: Wer ist für dich der Herr der Welt? Wer ist für dich derjenige, der die Mächte kontrolliert und beherrscht? Wir feiern ja gerade Weihnachten und ich habe am Freitag die Allgäuer Zeitung gelesen und habe da diesen Artikel gefunden. Ich weiß nicht, wer von euch da auch gelesen hatte. Ein sehr guter Artikel und die Überschrift lautet: Die Übernahme der Allmacht. Die Weihnachtsbotschaft verkündigt die Menschwerdung Gottes. Die Zeichen der Zeit deuten aber vielmehr auf die Gottwerdung des Menschen hin. Und das ist doch eine bemerkenswerte Sache, dass wir in unserer Zeit wirklich so erleben, wie alles ein bisschen im Umbruch ist. Und die schreiben hier auch, dass die Welt in einem Umbruch steht und dass das Ende der Gewissheiten auch da ist, dass die Dinge, auf die sich die Menschen Jahrzehnte und Jahrhunderte lang sich vielleicht verlassen haben, dass es mehr und mehr verwässert wird und dass es nicht mehr die Wahrheit gibt, dass sich der Mensch seine eigene Wahrheit macht. Die Biotechnik und auch die Digitalisierung, die nimmt immer mehr und mehr Fortschritt an und der Mensch wirkt so, als wäre er jetzt auch langsam unsterblich und ihm ist alles möglich. Aber hier wird auch die Kehrseite gebracht, dass letztendlich, wenn der Mensch sich von Gott abwendet, auch ein Vakuum bleibt und dass der Mensch mit dem Vakuum nicht umzugehen weiß. Und am Ende in dem Artikel steht dann der Satz: Nur wenige fühlen sich allmächtig, die meisten immer noch unmächtiger ohne Gott. Und so schließt der Artikel. Und ein Merkmal in unserer heutigen postmodernen Lebenswelt ist eben auch, dass die Menschen eine Sinnlosigkeit in dieser Welt erfahren. Dass sie nicht mehr wissen, wozu sie überhaupt noch auf der Welt sind und wo es mit dieser Welt hingeht. Pessimistischer Blickwinkel breitet sich mehr und mehr aus. Und die objektive Wahrnehmung wird kategorisch auch ausgeschlossen. Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit und man will auch die Wahrheit in der Form nicht mehr sehen. Und somit werden die Menschen auch in gewisser Weise entwurzelt von all denen, was ihnen früher Sicherheit gegeben hat. Und die Botschaft heute Morgen hat die Überschrift: Der Mensch braucht Gewissheit. Denn in der Bibel steht: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, was die Augen sehen, das ist Wissen. Wenn die Wissenschaftler irgendwas betrachten, dann stellen sie was fest und können sagen, das ist so. Aber es gibt viele, viele Dinge, die die Wissenschaftler nicht erklären können, was man nicht sehen kann. Und der Unterschied zu dem, was die Augen sehen, ist, was das Herz weiß. Und das ist Gewissheit. Und zur Gewissheit über Gott und über göttliche Dinge kommen wir nur, wenn wir die göttlichen Tatsachen und das göttliche Zeugnis, das er uns gegeben hat, wenn wir das uns anschauen, wenn wir das betrachten, annehmen und auch anerkennen als eine Tatsache. Und die Quelle aller Gewissheit, die liegt nicht in uns Menschen. Sie kann nur in Gott selber liegen und in dem, was Gott getan hat hier auf Erden. Gott und sein Handeln wird auch am deutlichsten in Jesus sichtbar für uns Menschen. Und so ließ er, und das feiern wir auch an Weihnachten, ein Kind auf diese Welt kommen. Und dieses Kind kam nicht in Weihnachtsstimmung mit Zimtgeruch und Plätzchengeruch, sondern es kam in einen stinkenden Stall zur Welt. Ein Sinnbild für uns Menschen. Wir geben Gott den letzten Platz, da wo niemand von uns sein möchte. Und er nimmt es in Anspruch. Und er wird Mensch. Gott kam zu uns, kommt uns nahe. Wir lesen heute den Text aus 1. Johannesbrief, im 5. Kapitel, die Verse 6 bis 13. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 13. Da heißt es, dieser ist es, der gekommen ist, durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht in Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Man kann diesen Text in drei Teile aufteilen, und zwar den ersten Teil finden wir das Zeugnis von Vers 6 bis 8. Wer ist diese Person Jesus von Nazareth? Und das finden wir in dem ersten Bereich. Der zweite Punkt sind die Grundlagen von Verse 9 bis 10, wo es darum geht, warum soll ich an diese Person glauben? Und dann finden wir im dritten Teil, die Verse 11 bis 12, die Konsequenzen. Was verändert der Glaube in mir? Und abschließend tut es der Johannes mit Vers 13, die Gewissheit des Herzens, damit ihr wisst. Das Zeugnis. Wenn wir die Verse 6 bis 8 lesen haben, dann wird darin beschrieben, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, dann denken wir an einen Säugling, der als Mensch auf die Welt gekommen ist, ein Säugling, der in einer Krippe liegt, der gewickelt werden muss, weil er alleine hilflos wäre. Also ein ganz normaler Mensch. Aber der Mensch ist natürlich größer geworden, wurde ein Knabe. Und wir finden ihn in der Bibel dann auch, wie er im Tempel diskutiert mit den Lehrern Israels. Also er musste in gewisser Weise was dazu lernen auch. Dann hat er einen Beruf erlernt, er wurde Zimmermann, da hat er auch Hunger und Durst gekriegt, hat sich vielleicht das ein oder andere Mal auf den Finger geschlagen und hat damit auch Schmerzen, Ängste und Freuden auch erlebt als Mensch. Aber Johannes, wenn wir den Bericht im Johannesevangelium lesen oder wenn wir den Johannesbrief lesen und diesen Abschnitt lesen. Johannes spricht über Jesus als den Sohn Gottes, als den Christus, als den Messias. Und die Gesamtheit der christlichen Position gründet sich auf diese Lehre. Und ohne diesen Lehre, dass Jesus Gottes Sohn ist, gäbe es kein Christentum. Christ zu sein bedeutet nicht nur an Gott, an irgendwie einen allmächtigen Gott zu glauben. Das tun die orthodoxen Juden auch. Das machen auch die frommen Moslime. Und auch in anderen Religionen glaubt man irgendwie an eine Gottheit oder an mehrere Götter. Aber was macht dann das Christentum zum Christentum? Das ist die Glaubensgewissheit, dass Gott Mensch geworden ist. Dass es einen Gottmenschen gibt. Dass es den Sohn Gottes gibt. Und das ist von zentraler Bedeutung. Das ist das Fundament, worauf wir eigentlich unseren Glauben gründen. Johannes möchte hier ein objektives Zeugnis geben über diese Person, für die Gottheit und für die Einzigartigkeit von Jesus. Und das ist auch der Grund, warum wir in den Johannesevangelien und auch hier im Johannesbrief nichts von der Weihnachtsgeschichte finden. Weil er seinen Fokus auf die Gottheit vom Herrn Jesus gründet und das auch beweisen möchte. Und er fängt eben an, indem man sagt, dies ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Und er fängt an, aufzuzeigen, dass Gott Mensch geworden ist und dass er mit dem Wasser beginnt. Und wir wissen, was für Aufgaben der Messias gehabt hat, der auf die Welt kommen sollte. Der hatte drei Dinge erledigen sollen. Nämlich das eine, das Volk, die Menschen, sollte er von der Sklaverei des Teufels befreien. Zum zweiten sollte er Mensch von der Macht der Welt, die unter dem Zorn Gottes stand, befreit werden. Und das dritte war, er sollte die Macht der Sünde brechen. Die Sünde, die im Menschen, aber auch um den Menschen herum ist. Und mit diesem Anspruch sollte der Messias kommen. Und durch das öffentliche Auftreten, das bei der Taufe stattgefunden hat, hat man den Messias erwartet. In der Hinsicht ist durch die Taufe, durch das Wasser, dem Messias sichtbar geworden für die ganzen Menschen. Und die Taufe war der Antritt seiner Macht als Messias. Durchs Wasser, durch die Taufe identifizierte sich der Sohn Gottes mit der sündigen Natur des Menschen. Aber wir lesen, dass es nicht nur durchs Wasser allein ist, sondern es heißt durch Wasser und Blut. Also ging er mit seiner Identifikation bis ans Ende. Sein Tod war zusätzlich zu seiner Taufe absolut notwendig. Das war das Werk, das der Messias vollbringen sollte hier auf der Welt. Die Taufe war der Beginn und der Kreuzestod quasi das Ende des Werkes. Und das Zeugnis für das Heilswerk, das der Messias vollbracht hat, das wird hier durch den Geist gegeben. Der Geist bezeugt diese Wahrheit, weil der Geist ist Wahrheit. Und wir haben hier drei Zeugnisse. Das Zeugnis des Geistes, des Wassers und des Blutes. Und der Geist gibt Zeugnis bei der Taufe selber, auch später dann im Pfingsten und bei der Gemeinde. Und da schlagen wir drei Stellen auf. Die erste Stelle finden wir im Johannesevangelium, das erste Kapitel. Und da heißt es im Johannes 1 von Vers 32 weg, lesen wir: Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also hier gibt Johannes der Täufer ein Zeugnis ab über Jesus von Nazareth, dass er der Christus ist, dass er das Lamm Gottes ist, dass er tatsächlich die Person des Messias ist. Und er bezeugt das, weil der Geist ihm gesagt hat, den, wo du siehst, dass die Taube herabkommt und auf ihm bleibt, der ist dieser Messias. Und der Geist hat das Zeichen gegeben und bezeugt es dadurch dem Johannes. Und wir schauen in Römerbrief, gibt man wieder ein Zeugnis weiter, auch im ersten Kapitel von Vers 2 weg. Wird ein Zeugnis geben. Und da heißt es, Römer 1, Vers 2 bis 4, dass er durch seine Propheten in der Heiligen Schrift vorher verheißen hat über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft David gekommen ist, in dem Fleische nach. Also hier wird nochmal bestätigt, dass die Propheten gesagt haben, der Messias wird kommen, er wird ein Nachfolger von David sein, er wird im Fleisch nach 100% Mensch sein. Und dann heißt es in Vers 4, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Hier wird bezeugt, dass er auch 100% Gott ist. Und zwar bestätigt durch das Werk des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes bestätigt, dass er sein vollkommenes Werk ausgeführt hat, durch alle Zeichen und Wunder hinweg bis zu dem letzten Zeichen der Auferstehung. Auch dieses Zeugnis wird hier uns immer wieder vor Augen gestellt. Und dann gehen wir im Apostelgeschichte nochmal zurück, das fünfte Kapitel. Hier geben die Apostel Zeugnis vor dem Hohen Rat ab. Im fünften Kapitel lese ich die Verse vom 31 bis 32 und da heißt es: Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also hier wird gesagt, dass die Apostel sagen, sie sind Zeuge dessen, was der Herr Jesus auf Erden getan hat und dass der Geist es bestätigt hat durch diese Zeichen und Wunder. Und sie bezeugen das, aber nicht nur die Apostel bezeugen das, sondern es hat letztendlich auch die Gemeinde, die danach entstanden ist, in denen der Geist Gottes wirkt, die sind ein Zeugnis dessen, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, der kommen sollte. Das ist das Zeugnis des Geistes. Und dann gehen wir in das Zeugnis in dem Wasser, in der Taufe. Da gibt nämlich Gott als Vater selber Zeugnis über seinen Sohn. Und da gibt es diese Stelle, die wir alle kennen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier spricht Gott ganz direkt davon, dass Jesus, der Messias ist, der Sohn Gottes. In der Taufe gibt Gott persönlich ein Zeugnis. Und mit der Tatsache, dass Jesus ist der Messias, dieser ist gekommen, um das Werk des Messias zu vollbringen. Der Geist und das Wasser, das ist beides das gleiche Zeugnis. Und sie führen auch zum selben Ende. Da heißt es dann, das Zeugnis im Blut. Im Blut, im Tod, am Jesus am Kreuz steht das letzte Zeugnis. Und wir fragen uns, wie kann das Blut, wie kann der Tod ein Zeugnis sein dafür, dass Jesus der Messias war? Die Welt sagt, er ist ja dadurch gescheitert. Aber es heißt nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Dadurch, dass der Tod zur Auferstehung führte, war das die Möglichkeit, dass Gott ein großes Zeichen schenken könnte. Der Messias musste sterben und 3 Tage im Tod bleiben, so wie das Zeichen von Jona und dem Fisch. Und danach auferstehen. Und das war ein gewaltiges Zeichen, damit die Menschen erkennen können, dieser Sohn Gottes, den wir an Weihnachten immer wieder dran denken, ist der Messias, der kommen sollte, um das Werk zu vollenden, uns zu befreien von der Macht des Teufels, von der Macht der Welt und der Sünde. Und wir sehen das, wie die Apostel auch darauf ihren Schwerpunkt gesetzt haben. Wenn wir in Apostelgeschichte nochmal schlagen, dann gehen wir ins 17. Kapitel und da sehen wir, wie sie genau hierauf Wert legen. Gleich zu Beginn im 17. Kapitel lese ich von Vers 2 weg. Da heißt es, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an 3 Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, in denen er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Also wir sehen, dass den Aposteln 2 Dinge ganz, ganz wichtig gewesen ist, wo sie immer wieder bekräftigt haben. Das erste, sie mussten den Menschen beweisen, dass der lang erwartete Messias, der in dem Alten Testament immer wieder Prophezeiungen gegeben hat über ihn, dass er tatsächlich leiden musste und bis in den Tod gehen musste. Und das zweite, wo sie argumentieren und Beweise darlegen mussten, war immer wieder, dass diese Person, Jesus von Nazareth, tatsächlich dieser verheißene Messias sein sollte. Und das wurde mit Nachdruck von den Aposteln immer wieder gesagt. Und hier heißt es auch, durch das Zeichen des Geistes, des Wasser und des Blutes wurde das bekräftigt, dass Jesus von Nazareth derjenige ist, der als Messias das erfüllen sollte, was Gottes Wille ist. Und wenn der Messias nicht am Kreuz gestorben wäre, dann hätten wir niemals die Vergebung unserer Sünden erlangen können. Dann wäre auch Weihnachten eine Farce. Das wäre eine Lüge, denn an Weihnachten heißt es, der Erretter ist euch geboren. Wir sollen uns freuen, aber wir hätten keinen Grund zum Freude, weil wir immer noch nicht erlöst werden. Und das führt uns zum zweiten Punkt, die Grundlagen, warum soll ich an Jesus glauben? Und ich lese nochmal im 1. Johannes, Vers 9 und 10, wo es heißt, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Weil Gott selbst uns mitgeteilt hat, wer der Messias ist. Und weil er das durch die Auferstehung seines Sohnes bekräftigt hat, und bezeugt hat, dass er Gottes Sohn ist, sollen wir das Zeugnis Gottes annehmen. Und es ist nicht nur ein Zeugnis, wie wir Menschen ein Zeugnis ablegen, wie wir das heute Morgen auch gehört haben, sondern hier offenbart sich Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Weisheit und Stärke. Und da geht es nicht um Philosophie, da geht es nicht um Mythos oder um irgendwelche schöne Geschichten, die mir weiter erzählen an Weihnachten oder an Ostern, sondern es geht tatsächlich um das, dass sich Gott uns Menschen offenbart, dass du und ich wissen kannst, was Gottes Wille ist. Es ist eine objektive Aussage von Gott selbst und ich sollte diese Aussage, dieses Zeugnis, das uns der Heilige Geist gegeben hat, dieses Zeugnis, das uns in der Bibel auch bestätigt wird, auch annehmen. Aber wir sollen es nicht nur annehmen, sondern auch anerkennen als Wahrheit in unserem Leben. Denn weltliche Zeugen nehmen wir auch als Wahrheit an. Wenn ich in der Zeitung Berichte lese, dann gehe ich davon aus, dass es stimmt. Wenn ich in den Nachrichten im Fernsehen Berichte höre, dann gehe ich immer davon aus, dass es Wahrheiten sind. Umso wie viel mehr ist das die Wahrheit, was uns der Schöpfer über sich offenbart. Wenn man nicht an das Evangelium, der Lehre des Gottmenschen glaubt, dann sagt man dadurch auch, dass Gott ein Lügner ist. Und das ist ein schrecklicher Gedanke, weil dann hätten wir auch gar keine Maßstäbe mehr, auf das wir uns verlassen können. Und dann gibt es noch eine Grundlage. Und das ist ein subjektiver Beweis, der innere Beweis, der uns hier gesagt hat, wird. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst, heißt es hier. Wie kann ich dieses innere Gewissheit finden und kann jeder Mensch dieses Zeugnis in sich finden? Hier muss man gleich sagen, nein, es wird ja eingeschränkt. Wer an den Sohn glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Das heißt, das Erste, Wichtige ist für den subjektiven Beweis ist, das Zeugnis Gottes muss sich für mich als Wahrheit anerkannt haben. Ich muss an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und wenn ich das getan habe, dann kommt der zweite Schritt. Im Zuge dessen bekomme ich den Beweis, das Zeugnis in mein Leben, in mein Inneres hinein. Der Geist Gottes nimmt in mir Raum. Und der Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er gibt Zeugnis davon ab. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Jeder kennt den Psalm 34,9, in dem heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Es ist so, dass wir aber, bevor wir was glauben, immer was sehen wollen. Ja? Du willst nur das glauben, was du siehst. In dem Vers heißt es aber, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das heißt, bevor ich etwas sehe, sagt die Bibel mir, soll ich zuerst es aufnehmen in meinem Leben. Ich soll daran glauben. Ja? Schmecken bedeutet, ich soll diese Wahrheit erstmal für mich aufnehmen, kosten und feststellen, was das bedeutet. Und danach werde ich sehen, dass der Herr tatsächlich glaubwürdig ist, dass er tatsächlich gütig und gerecht ist. Der Glaube fordert von mir erst den ersten Schritt und danach wird eine Bestätigung kommen. Schmecket, danach werdet ihr sehen, wie gütig und freundlich der Herr ist. Was die Augen sehen, das ist Wissen, das ist irdisches Wissen. Aber es gibt Dinge, die gehen über das hinaus. Was das Herz weiß, das ist göttliche Gewissheit. Noch ein Beispiel. In Johannes 7, Vers 17 heißt es, da spricht der Herr Jesus, wenn jemand seinen Willen tun will, also den Willen Gottes, wird er erkennen, ob die Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Auch hier, wenn jemand seinen Willen tun will. Also ich muss zuerst den Willen Gottes auch tun wollen, ihm vertrauen, wenn ich diesen Glaubensschritt getan habe, dann kriege ich ein Zeugnis, wo es dann heißt, dann werde ich erkennen, ob die Lehre, ob die Reden, die der Herr Jesus gesprochen hat, ob das menschliche Lehre war oder ob es tatsächlich von Gott gesprochen hat, vom Vater gesprochen hat. Danach werde ich das Zeugnis Gottes in mir haben und ich werde erkennen, was den Vater ehrt und was ihn verunehrt. Und der Herr Jesus sagt, ihr könnt es prüfen. Wenn jemand seinen Willen tun will, der wird erkennen, ob die Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer an den Gottmenschen glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage, ob sie jetzt äußerlich in der Bibel nachlesen kann oder auch die innerliche Zusagen, die mir der Geist Gottes gibt, wahr ist oder nicht. Er schenkt uns die Gewissheit, weil er möchte, dass wir diese Gewissheit haben. Die Gewissheit des Herzens gibt mir nämlich Halt und die gibt mir Sicherheit in einer entwurzelten Gesellschaft. Kommen wir zum dritten Punkt, wo es um unsere Zukunft geht, um die Konsequenzen des Glaubens. In Vers 11 und 12 heißt es, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Was macht einen Christen zu einem Christen? Wenn man in der Fußgängerzone fragen würde zu Weihnachten, ja, dass man in die Kirche geht, zumindest einmal im Jahr. Und man würde vielleicht sagen, ja, man müsste fromm sein. Man müsste vielleicht auch christliche Standpunkte vertreten können, warum wir so glauben, dass Weihnachten wichtig ist und Ostern. Ja, man sollte vielleicht auch ein reines, reifes Leben führen, vielleicht auch vollkommen werden oder gar in die richtige Gemeinde gehen. Das macht einen Christen aus. Aber wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir einzig und allein die Tatsache, ob du Gottes Geschenk an dich, nämlich Jesus als seinen Sohn, den Gottmenschen, ob du dieses Geschenk in Anspruch genommen hast, gekostet hast oder nicht. Jesus ist Gottes Geschenk an uns, weil in ihm ist die Rettung und das ewige Leben. Das ist das Zeugnis, dass Gott uns dieses ewige Leben schenken möchte, wie ein Geschenk in seinem Sohn. Und wenn du dieses ewige Leben haben willst, dann musst du dieses Geschenk annehmen. Das bedeutet, ich muss mit dieser Person, mit diesem Messias, eine persönliche Beziehung eingehen, von Person zu Person. Ich muss in Kontakt mit ihm treten. Gott hat die Fülle des ewigen Lebens ausschließlich und einzig und allein in seinem Sohn eingepackt. Du kannst also nicht sagen, ich will das ewige Leben, aber ich will den Sohn Gottes nicht. Das geht nicht. Du kannst nur das Leben mit dem Sohn Gottes bekommen. Das ewige Leben steht nur demjenigen offen, der an Jesus glaubt. Und der es wie ein Geschenk annimmt. Du kannst ein Geschenk sehen und man kann zu dir sagen, das ist ein Geschenk für dich. Aber solange du das Geschenk nicht entgegennimmst und es für dich in Anspruch nimmst, ist es nicht dein Eigentum. Und deswegen heißt es hier, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und deswegen werden wir aufgefordert, in Gemeinschaft zu unserem Erlöser zu kommen. Und ich erinnere nochmal an Luther, der diese Gewissheit auch gehabt hat in unserer Geschichte, der selber gesagt hat, Jesus ist unser Herr und der in Schwierigkeiten in diesem Sturm gewesen ist und dennoch nicht gezweifelt hat und der dann erwidert hat seinem Freund, wir sind des Herrn und darum sind wir die Herren auch über die Sterne. Die Herren auch über die Lebensumstände, die dich vielleicht beängstigen und Sorge machen. Weil letztendlich ist Gott, ist der Herr Jesus, der Herr über die ganze Welt. Ich komme zum Ende mit Vers 13, wo es eben heißt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Johannes hat ein Ziel gehabt, als er diesen Brief geschrieben hat und als er auch das Evangelium geschrieben hat. Johannes möchte, dass wir wissen sollen, was wahr ist. Gerade in einer Zeit wie die unsere, wo es sehr, sehr viele Halbwahrheiten und Vielwahrheiten gibt und wir dadurch nicht mehr wissen, was wirklich die Wahrheit ist, ist es so wichtig, dass wir Gewissheit bekommen sollen. Johannes hat den Wunsch, dass alle Menschen ganz sicher die Wahrheit über Jesus Christus erkennen sollen, damit sie wissen, an wen sie glauben und glauben sollen. Und auch, damit sie wissen, durch wen sie gerettet werden. Damit sie ewiges Leben besitzen und gewurzelt die Erkenntnis Gottes in Anspruch nehmen können. Als Gott das Evangelium in seinem Herzen noch vor Ursprung der Erde bewegt hat, da war es auch sein Wunsch, dass jeder, der an seinen lieben Sohn glaubt, der diese Gemeinschaft geschmeckt hat, dass jeder ohne Ängste und ohne Zweifel durch diese Welt gehen soll. Dass er wissen soll, dass er vom Tode zum Leben herausgerufen wurde. Und das als Gewissheit. Nun fragst du dich vielleicht, ja, wie kann Gott uns unserem Heil Sicherheit und Gewissheit zusichern? Die Zuversicht und die Sicherheit gibt dir Gott selber als Person. Er verbirgt sich als ein mächtiger Gott, dass seine Worte wahrhaftig sind, denn er kann nicht lügen, heißt es in der Bibel. Er ist der Schöpfer und der Ursprung allen Lebens. Er hat das Leben geschaffen und er sagt dir, was wahr ist und was nicht wahr ist. In der Bibel haben wir seine schriftliche Garantie, dass jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, ewiges Leben hat. Und es gibt uns diese Gewissheit, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Es steht nirgendwo in der Bibel der Satz, das habe ich euch geschrieben, damit ihr vielleicht euch einmal errettet fühlt. Natürlich folgt nach einer willentlichen Bekehrung auch freudige Gefühle, aber die Gefühle sind es nicht, die uns die Bestätigung geben, dass etwas wahr ist oder nicht. Aber es sind nicht die guten oder schlechten Gefühle, die uns sagen, ob wir gerettet sind oder nicht, sondern letztendlich ist es das Wort Gottes, die Zusage Gottes, auf die wir unseren Glauben und unser Vertrauen setzen, die dir sagen, ob du ewiges Leben hast oder nicht. Wir dürfen uns nicht durch Gefühle leiten lassen, sondern die Gefühle werden uns, die kommen hinterher nach der Errettung automatisch dazu. Sie sind wie bei der Lokomotive, die Waggons, die dann noch angehängt werden. Aber ziehen tut uns der Glaube und die Zusicherung, dass Gottes Wort wahrhaftig ist. Ich möchte noch eine Beweislage hierfür geben. Die Gewissheit, dass der Schächer am Kreuz errettet wird, gab ihm sicherlich nicht seine Gefühle, denn er war ja im Todeskampf am Kreuz. Sondern was hat ihm Sicherheit gegeben, dass er tatsächlich gerettet wird? Wer weiß es? Jesus. Die Worte Jesus. Denn er hat sich an ihn gewendet und hat zu ihm gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Obwohl er sich nicht danach gefühlt hat, dass er lebendig ist. Und heute spricht Jesus auch zu uns. Aber eben durch sein Wort und durch den Geist, den er in uns gelegt hat. Und darin finden entwurzelte Menschen auch in unserer Zeit Hoffnung und objektiven Halt in Jesus Christus, in seinem Sohn. Und das ist auch die Botschaft, die wir in Kempten, die wir in unserer Zeit auch den Menschen sagen können, dass es Gewissheit gibt, dass es eine Wahrheit gibt, dass es eine Person gibt, die nicht nur an Weihnachten als Baby gefeiert wird, sondern die lebt, die überwunden hat und die hindurch rettet. Und die Gemeinde des Herrn kann Menschen von heute eine Orientierung und eine Geborgenheit vermitteln, Und die Gemeinde des Herrn kann zur Heimat werden für jeden, der den Herrn Jesus in seinem Leben aufgenommen hat. Und ich schließe nochmal mit den Worten von Luther, die ja so in der Gewissheit gesagt hat: Wir sind des Herrn und darum sind wir die Herren auch über die Sterne. Amen.